Der Streit über neue soziologische Literatur mit Robert Seifert und André Armbruster.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Der Streit über neue soziologische Literatur. Wie immer mit dem berühmten, bekannten Robert Seifert. Hallo Robert.
Hallo André.
Und mit mir André Armbruster. Der muss ja schon lachen. Nach einer längeren Pause sind wir wieder dabei, reden heute über ein Buch. Wie immer tun wir dies mit verteilten Rollen. Der eine liebt das Buch. Für ihn ist es das beste Werk, das jemals in der Soziologie entstanden ist. Diese Rolle hat heute Robert Seifert und ich nehme die dazu antagonistische Rolle ein. Ich bin der Kritiker. Für mich ist das das schlechteste Buch, das jemals und überhaupt erschienen ist. Das heißt, meine Rolle ist hier eher negativ kritisierend. Robert wird das Buch über den grünen Klee loben. Aber um welches Buch geht es denn, Robert?
Ja, es geht um das letzte Buch des französischen Soziologen und Philosophen Bruno Latour, zusammen mit dem dänischen Soziologen Nikolai Schulz geschrieben. Im letzten Jahr 2022 erschienen bei Surkamp zur Entstehung einer ökologischen Klasse ein Memorandum. Ja, das fasst das sozusagen zusammen. Es geht einerseits eben nicht, das ist das Interessante, auch ein bisschen tragisch, um das letzte Buch von Latour in Koautorenschaft und auch, ja, eigentlich ganz spannend, weil damit sozusagen was auf die Bühne tritt in dem Werk von Latour, was wir so gar nicht kannten, nämlich sowas wie ein Klassenbegriff. Bei ihm geht es ja sonst in der Tradition der Mikrosoziologie mit Gabriel Tarth sehr kleinteilig zu. Jetzt kommt die Klasse ins Spiel und der Hintergrund, das wandte sich ja schon in seinem Buch im Anschluss an die Pandemie, wo die Frage, oder sowieso seit seinem Arbeiten zu Gaia, wo die Frage der Klimazerstörung immer mehr in den Blickpunkt kommt. Und hier jetzt der Versuch, in dieser Denkschrift, dem Memorandum, so etwas wie eine ökologische Klasse einerseits zu konzeptualisieren, einen Begriff dafür zu finden, für diese aktuelle neue politische Bewegungen, auf der anderen Seite auch eine gewisse Form der Mobilisierung vielleicht anzustreben, beziehungsweise sich zu überlegen, wie man eine solche Klasse überhaupt mobilisieren oder konstituieren kann. Ja, und das findet also einerseits nicht, dass die ökologische Krise sozusagen das zentrale Problem der Gegenwart, deswegen muss es dafür eine bestimmte Klassenbildung geben, die sich für dieses Problem einsetzen. Und ja, ich hatte es gesagt, Theoretisierung, Konzeptualisierung, also eigentlich inspiriert an anderen Formen der Klassenbildung, in erster Linie natürlich Marx und Engels mit der Arbeiterklasse. Und hier natürlich die Frage einerseits auf einer analytischen Ebene, wie man das beschreiben kann, so eine Klasse. Und zweitens natürlich auch, wie kann man die eigentlich mobilisieren? Da kennen wir ja bei Marx und Engels das Manifest, was in erster Linie ja dazu diente, auch die Arbeiterklasse in gewisser Weise in der gesellschaftlichen Wirklichkeit hervorzubringen. Und einerseits, ja, nicht, dass es sozusagen die Inspiration, das ist ein relativ historisch großer Erfolg gewesen, das zu schaffen. Und daran müsse sich jetzt eine ökologische Bewegung, eine politische Ökologie, die das versucht, orientieren an diesem Erfolg. Und einerseits gibt es natürlich auch eine ganze Reihe Abgrenzungen, die sind im Prinzip auch vorhersehbar. Einerseits sozusagen diese Fokussierung auf den Menschen bei Marx und Engels, nicht? Also es geht ja um menschliche ArbeiterInnen. Die Klasse besteht aus Menschen und jetzt im Zusammenhang schon im Anschluss der Gaia-Hypothese ist das natürlich schon klar, dass sozusagen diese, die politische Ökonomie, die ökologische Klasse, dass die nicht allein sozusagen aus Menschen bestehen kann, sondern dass es in erster Linie darum geht, das Zusammenleben auch mit nicht menschlichen Lebewesen, mehr als menschlichen Lebewesen auf den Weg zu bringen, also nicht so eine anthropologischen, anthropozentrischen Egoismus aufzufahren, sondern das in Gemeinsamkeit mit anderen Lebewesen zu machen. Und der zweite Punkt ist natürlich, das ist das entscheidende, glaube ich, der entscheidende andere Kritikpunkt, die Kritik am marxischen Produktionsparadigma. Nicht, dass es also eigentlich immer darum geht, um die Frage, wer besitzt eigentlich die Produktionsmittel und wer sollte sie besitzen. Und hier wird jetzt kritisiert, dass diese ganze Vorstellung des Produktionsparadigmas eigentlich auch grundlegend mit dafür zuständig ist, dass wir in dieser ökologischen Dekonstruktion uns befinden, nicht? Also, dass man vermutlich insofern diese Marxisch-Engels-These jetzt der Klassenbildung nicht einfach da übernehmen kann und auf nichtmenschliche Lebewesen ausdehnen kann, sondern dass das Produktionsparadigma in Frage gestellt wird. Und ja, abschließend kann man sagen, es geht letztlich darum, die Bewohnbarkeit der Erde in Zusammenleben mit anderen Lebewesen in der Zukunft auch sicherzustellen. Habe ich da noch was vergessen, André? Das müsste doch im Prinzip...
Ich glaube, das waren die zentralen Punkte. Und ich habe mir so drei Kritikpunkte, Diskussionspunkte vorbereitet. Und der erste schließt an das an, was du ganz am Anfang gesagt hast. Und zwar, mich interessiert eigentlich dieser Texttyp. Was soll ein Memorandum sein? Warum heißt das Memorandum? Macht das Sinn? Also ganz am Anfang wird ja noch vor dem Inhaltsverzeichnis wird ja gesagt, was ein Memorandum ist, also eine Aufzeichnung, ein Merkbuch oder als zweiter Typ eine Aufzeichnung von einem in der Diplomatie. Macht das Sinn, als Typ ein Memorandum zu schreiben, als Textsorte? Also ist es nicht eher ein Manifest, vor allem wenn man auch diesen performativen Gedanken dahinter hat, also das macht er auf Seite 13, wird das ja gesagt, eigentlich ist doch seine Idee, auch diese Klasse erst zu schaffen oder aus dem Boden zu stampfen oder mit dem Buch herzustellen. Also warum dann ein Memorandum? Weil das klingt so, wir müssen jetzt einmal aufschreiben, so wie so ein Protokoll, oder nicht?
Ja, ich glaube, das ist aber schon auch bewusst gewählt. Einerseits sozusagen die Orientierung an Marx und Engels, das Manifest entsteht dann sozusagen, dient ja explizit sozusagen der Mobilisierung, ist ja keine wissenschaftliche Schrift, aber das durchzieht sich ja auch das Buch mit dem Hinweis, dass bei Marx und Engels ja jetzt nicht irgendwie was steht, was die sich neu einfallen lassen haben, sondern dass die ganze Diskussion über den dritten Stand natürlich schon viele Jahrzehnte gedauert hat und dass das in gewisser Weise in dem Werk von Marx und Engels kulminiert. Über Jahrzehnte wird sozusagen an diesem Theoriebestand gearbeitet, kollektiv. Und jetzt ist der Befund ja von Latour und Schulz, dass das jetzt erst beginnt, nicht? Und dass wir aber eigentlich in einer Situation sind, in der wir gar nicht so viel Zeit haben, so einen komplexen Theorieapparat auszuarbeiten, wie Marx und Engels das noch hatten, weil möglicherweise die klimatischen Veränderungen das gar nicht mehr zulassen. Und dass wir aber trotzdem irgendwie vorankommen müssen, nicht? So verstehe ich das. Und so verstehe ich auch den Begriff des Memorandums. Das ist sozusagen der erste Versuch. Also einerseits wird gesagt, man muss versuchen, irgendwie die politische Klasse zu mobilisieren. Auf der anderen Seite muss man sie aber überhaupt erstmal als analytische Klasse schaffen. Und das ist ja, steht sozusagen noch vor der Mobilisierung, nämlich wie Latour und Schulz sagen, einen Begriff finden für die politische Ökologie, nicht? Also, dass man überhaupt erstmal versuchen muss, den ganzen theoretischen Apparat auf einer komplexen, angemessenen Art und Weise auszuarbeiten. Und das sind wir sozusagen aktuell nicht, oder die Autoren sind es nicht. Und so verstehe ich das, dass sie das so jetzt nicht so hoch aufhängen, Manifest, weil einfach sozusagen das gesamte, der Theorieapparat und der Analyseapparat eigentlich überhaupt noch nicht auf dem Niveau ist, auf dem er sein müsste. Und so sehe ich diese Formulierung des Memorandums eigentlich als so ein bisschen eine Form der Bescheidenheit, nicht? Also es ist eine Denkschrift, es ist eine Stellungnahme, es ist eine Aufzeichnung, es sind sozusagen erste hastige Versuche im Angesicht dieser dringlichen Situation dafür in begrifflichem Apparat zur Verfügung zu stellen. Also deswegen würde ich denken, heißt es eben Memorandum und nicht Manifest, weil das für eine viel komplexere Theoriesystematik voraussetzen würde, wäre meine Interpretation dessen.
Okay, aber wenn du sagst, das ist jetzt eigentlich so ein erster Schritt, dann überspringe ich mal meinen zweiten Punkt und komme eigentlich schon gleich zu meinem Hauptkritikpunkt. Also ich finde das, muss man sozusagen, überraschend konventionell und überraschend einfach und überraschend, ja, es lappt doch irgendwie ins Triviale teilweise. Ich hatte mir gedacht, bei Latour, und der ja eine große und ausgefeilte Theorie im Rücken hat, kommt da mehr. Also es ist doch wirklich theoretisch unglaublich dünn. Also man braucht eine Klasse, die ist ein bisschen anders als die Klassen, die es vorher gab. Ab und zu kommt mal die Erde als Akteur mit rein, die man irgendwie schützen muss. Aber das war's dann doch. Also die ganze Theorie, die er eigentlich schon hat, und die fehlt eigentlich, würde ich sagen. Auch in dem Punkt, also man könnte auch jetzt sagen, mit Latour, naja, man muss auch mit der neuen ökologischen Klasse vielleicht neue Akteure, Aktanten versammeln im gemeinsamen Kampf für die Erde oder irgendwie sowas. Und das fehlt doch alles. Also es ist doch eigentlich, ja, theorielos, und es ist wirklich so ein bisschen beschreibend, so ein bisschen Kampfrhetorik. Man braucht ein Klassenbewusstsein, man braucht Klassenstolz. So, ja gut, aber das hätte doch auch von jedem anderen geschrieben werden können und gerade nicht von Latour. So.
Na gut, nun ist das natürlich eine Co-Autorenschaft. Das ist ja jetzt nicht Latour allein. Mhm. Das produziert natürlich in Co-Autorenschaften immer ganz andere Texte, und dass man hier ist nicht so, dass man hier es mit dem Text von zwei verschiedenen Autoren zu tun hat. Das merkt man tatsächlich in der Lektüre auch. Also es gibt so viele Stellen, wo auch ja sehr polemisiert wird gegen andere Formen der Klassenbildung, wo man so ein bisschen den Eindruck das hat, dass das vielleicht jetzt nicht unbedingt von Latour selbst kommt. Aber es gibt schon, glaube ich, viele Dinge, nicht? Also wo er ja auch immer wie früher sagt, es geht vielleicht gar nicht um großen Theorieanspruch, den er natürlich implizit doch hat und formuliert, aber immer eigentlich den Anspruch hat, genau zu beschreiben, und immer sagt, das Beschreiben selbst führt sozusagen schon wieder zu neuen Orientierungen, führt zu eigentlich sozusagen kritischer, als man jede Kritik sich vorstellen könnte, nicht? Weil es sozusagen eine Verortung zulässt. Also bei Beschreibungen, bei ihm heißt das ja immer, meine Beschreibung an meinem lokalen Ort präzise vorzunehmen, heißt auch zu zeigen, in welchen Kollaborationen und Beziehungen ich stecke zu nichtmenschlichen Wesen. Nicht diese Form sozusagen dieser Wendung des Blickes, sich sozusagen von der Vorstellung abzuwenden. Wir sind sozusagen der Gipfel der Schöpfung, und mit dem Produktionsparadigma sind wir die Natur sozusagen uns zum Untertan gemacht und dient dazu, uns als Ressource zu dienen. Eine Beschreibung jetzt in meiner Lokalität, in welcher Form ich auch mit anderen Lebewesen und Tieren in Verbindung stehe, kann nach Latour sozusagen das auch auflösen. Und diese Form, das hat er als praktische Workshops, hat er das ja auch mal selbst mit Personen gemacht zum Schluss, also wo sie dann immer sich sozusagen selbst verortet haben, so Übungen gemacht haben, um sich in dem lokalen Ort, in dem sie sich befinden, eine andere Beschreibung zu finden, wie man in der Welt sich befindet, nicht? Also sozusagen nicht als Mensch, der irgendwie alles im Griff bekommt, sondern der eben mit der Umwelt und anderen Lebewesen in Verbindung steht.
Aber ist insofern das denn wirklich eine andere Beschreibung? Weil, also ich habe die Natur auch so verstanden, dass er versucht, wirklich quasi mikrosoziologisch hinzuschauen und zu sagen, wer versammelt sich da eigentlich, um überhaupt handeln zu können und so. Aber das macht er doch hier eigentlich nicht. Er kommt doch irgendwie nur, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen überspitzt, über ja Allgemeinplätze und so ein bisschen Trivialitäten wirklich nicht hinaus, ne? Also, ja, man muss irgendwie die Erde ernst nehmen, und man muss irgendwie so ein bisschen gucken, dass man nicht mehr verbraucht, als dass man hergestellt wird. Man muss die Produktion umstellen, so, das wissen wir doch alles schon. Das ist doch, also.
Ich glaube, das ist ja auch gar nicht der Punkt. Also, dass das alle wissen, sagt er ja selbst. Da würde ich sogar immer sagen, dass ich da eigentlich ein bisschen gegen diese These Selbstverständlichkeit ein bisschen eher meine Zweifel habe. Nicht? Er hat ja immer diese These, dass er sagt, wir wissen eigentlich alle, dass es so nicht weitergehen kann, und wir müssen halt da was tun. Da frage ich mich, ob das sozusagen nicht auch eine sehr spezifische sozialstrukturelle, kulturelle Klasse ist, die das weiß, nicht? Also es gibt offensichtlich eine ganze Reihe von Leuten, die kein Problem haben, immer weiterzumachen, obwohl ihnen gesagt wird, dass es vielleicht doch zu Problemen kommt. Ob das würde ich gar nicht, aber was ich doch denke, ist, was der zentrale Punkt des Buches ist, ist eben, wie gesagt, nicht zu sagen, wir haben hier eine große Idee, sondern die Frage ist, ist es eben eine politische Ökologie? Also erstens brauchen wir einen Begriff, nicht, wie wir sozusagen mit Proletarier oder Proletarial einen Begriff haben, der erstmal in der Lage ist, überhaupt neue Versammlungen vorzunehmen. Und dann müssen wir, und darum geht es in dem Buch ja auch, Affekte schaffen. Also wie können wir eigentlich uns auf einer konzeptuellen Ebene überlegen, dass die Leute dafür auch eine gewisse Begeisterung finden, nicht? Also das ist ja das eine Problem, ist zu sagen, diese Analyse, dass man sagen kann, es gibt was zu tun, aber die Schwierigkeit, die auch in dem Memorandum sozusagen im Hintergrund steht, ist, dass offensichtlich im Angesichts des Umstands, dass alle es wissen, trotzdem fast nichts passiert, nicht? Also im Prinzip ist die Frage der Schaffung von Konzepten oder eines theoretischen Konzepts hängt halt mit der Mobilisierung in gewisser Weise zusammen, weil man halt einen Begriff braucht, der wirklich in der Lage sein muss, die Leute auch mitzunehmen. Und das sehe ich so ein bisschen im Hintergrund der Schrift. Also dass das jetzt, dass man sagen kann, dass die Welt vor die Hunde geht, das ist jetzt erstmal, ja, kann man sagen, wissen wir schon. Aber das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, der Punkt ist ein Theorieprojekt und ein politisches Projekt. Also einerseits, wir müssen ein gutes Konzept finden, was uns in gewisser Weise oder alle mitnehmen kann. Also da kann man natürlich fragen, gelingt das? Also da kann man natürlich jetzt fragen, ist sozusagen dieser reine konzeptuelle Konservatismus, der darauf abstellt eigentlich, dass wir sagen, wir müssen nur die Welt lebenswert lassen und bewahren. Das ist ja sozusagen eigentlich ein sehr konservatives Projekt. Ob das sozusagen ausreicht, wäre dann die Frage. Aber wie gesagt, also im Hintergrund steht schon die Idee, einen Begriff zu finden, der in der Lage ist, uns da mitzunehmen.
Ja, vielleicht ist auch das Problem, dass es so sehr, also im Ton radikal daherkommt, ne, und auch man braucht ein Klassenbewusstsein und so, aber dann in der Analyse, was wirklich zu tun ist, bleibt es dann, würde ich immer noch sagen, oberflächlich. Also ja, man muss die Produktion einfach umstellen, ne, man muss irgendwie nicht nur von der Erde leben, sondern mit der Erde leben. Irgendwo gibt's da so eine Stelle. Und auch das, ja, also das ist dünn, aber auch der andere Punkt, den du gesagt hast, dass diese politische Dimension, auch da haben wir doch wieder eigentlich nur die alten Konzepte. Klassenkampf, Klassenbewusstsein. Also irgendwo steht auch, man braucht wieder einen Stolz und so. Also das ist das Zweite, was mich sehr überrascht hat. Und ich glaube, das hattest du in deinem Anfangsstatement auch kurz genannt. Mein Latour, den ich kenne, der ist ja immer sehr stark gegen diese Großkonzepte wie Gesellschaft oder Klasse, ne? Also gerade auch bei Bourdieu, den er ja unglaublich hasst scheinbar oder gehasst hat, das waren ja immer diese Punkte, ja, Unbewusstheit und all sowas, was er sehr stark kritisiert hat. Und jetzt ja, kann man da auch so ein bisschen Differenzierungstheorie rauslesen. Man kann Klasse als irgendwie Großkonzept rauslesen, man kann den Gesellschaftsbegriff vielleicht rauslesen, wenn man möchte. Also auch hier hat man wieder so eine Konventionalität drin, so eine, ja, könnte auch von jedem anderen sein. So.
Was wirkt das jetzt von jedem? Also das ist natürlich erstens, ja, so, das hatte ich ja nun schon erwähnt, das ist ja letztlich eben eine Co-Autorenschaft ist, nicht? Da finde ich das jetzt auch dann unbedingt nicht fair, jetzt den Herrn Schulz hier so vollständig rauszustreichen. Ich denke, dass viele...
Ja gut, aber mit deiner Lesart ist eigentlich, könnte man sagen, der Nikolai Schulz hat alle guten Sachen von Natur rausgeschrieben oder rausgestrichen.
Nein, mein Vorschlag wäre eben, das Buch sozusagen als ein Buch zu lesen, ohne jetzt notwendigerweise Verbindungen zu anderen Büchern von Latour herzustellen. Also das könnte man ja erstmal machen. Man liest es erstmal so. Natürlich ist das, also ich meine, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion. Man hat ja immer dem Latour sozusagen sowieso theoriesystematische, unsystematische Theoriezusammenhänge vorgeworfen. Und natürlich kann man das jetzt sagen, dass er in vielen Büchern verschiedene Dinge sagt, die möglicherweise nicht unbedingt immer miteinander passen. Aber das ist einfach nochmal eine andere Diskussion. Ich würde dann sozusagen schon sagen, wenn man was mit Co-Autorenschaft schreibt, dann kommt da einfach was ganz anderes raus. Also das ist ja ein Argument, und das andere Argument wäre, ein Buch muss ja letztlich auch für sich selbst stehen können. Oder nicht, also ohne dass ich jetzt sozusagen dieser Verbindung zu früheren Schriften von Latour aufzwinge. Ansonsten müssten wir natürlich fairerweise auch die Frühschriften von Schulz noch lesen, um zu gucken, welche Veränderungen da stattfinden. Mhm. Aber ich gebe dir insofern recht, dass was man, jetzt mache ich sozusagen gerade das, was ich gerade sozusagen gesagt habe, man nicht machen soll, dass in den letzten Büchern bei Latour auch in dem Postpandemie-Buch eben auf einmal der Klassenbegriff aus der Tasche gezogen wird. Und dass das natürlich auch in dem Buch selbst schon theoriesystematisch Schwierigkeiten macht, das miteinander zu verbinden, weil er natürlich trotzdem noch auf diese mikrologischen, mikrosoziologischen Allianzen und Verbindungen besteht, die in dem Buch auch stark gemacht werden, nicht? Also Allianzen eben zu anderen Lebewesen, zu nichtmenschlichen Wesen, wo es, aber dann kann er sich natürlich immer wieder, können Sie sich natürlich immer wieder auf den Memorandumbegriff zurückziehen. Das hat halt so was Provisorisches, wo mir sozusagen die Verbindung von der Mikroebene zur Klassenebene in dem Buch jetzt auch nicht unbedingt notwendigerweise vollständig klar ist. Aber ansonsten, wie gesagt, also ich finde, nochmal jetzt zu dem Vorwurf zurück, dass das sozusagen ein großer Haufen Banalität wäre, finde ich jetzt schon nicht so. Also muss ich sagen, der Hinweis auf nicht sozusagen die Kritik am Produktionsparadigma, dass die Produzenten unseres Reichtums eben auch andere Lebewesen sind und nicht nur Menschen. Und dass die ganze Vorstellung sozusagen der Produktion auf Kosten anderer geht, die letztendlich sozusagen in dieser Theorie der Arbeiterklasse irgendwie externalisiert werden, nicht? Also man spricht sozusagen immer Ausbeutung von anderen Menschen in anderen Kulturkreisen und anderen geografischen Orten, aber nie sozusagen über die Ausbeutung anderer nichtmenschlicher Wesen. Und das wird natürlich dann eigentlich schon viel anspruchsvoller, wenn man sich eine Theorie überlegt, die den Versuch macht, sich ein Zusammenleben vorzustellen, was nicht auf Ausbeutung beruht. Und das ist sozusagen der konzeptionelle Zusammenhang, dass die Klimakrise eben mit dieser Vorstellung der Produktion menschlichen Reichtums zu tun hat. Dass sie sozusagen genuin auf der Externalisierung von Naturkosten abstellt und sich jetzt vorzustellen, wie man eine Art von Zusammenleben organisiert, was dieses Ausbeutungsverhältnis nicht aufweist, wo sozusagen es nicht auf Kosten von irgendjemandem geht, das ist natürlich schon mal kompliziert. Und das bleibt ja tatsächlich in dem Buch, glaube ich, auch in den Anfängen stecken.
Ja, also ich muss sagen, ich teile immer noch deine Lesart nicht, dass man hier quasi Autor und Buch so trennen muss. Also ich hätte mir da wirklich mehr, ich sag mal, Werkskonsistenz erwartet. Aber auch der Punkt, also dass man jetzt mit Lebewesen leben muss, dass man die nicht ausbeuten sollte, auch das ist ja kein neuer Punkt. Also wir wissen ja schon seit wie vielen Jahren oder ist zumindest bekannt, dass wir quasi über unsere Verhältnisse leben. Um jetzt mal aus meiner Rolle zu springen, was ich wirklich interessant fand und der interessanteste Punkt war für mich, was du kurz genannt hattest, war diese Neudefinition von Affekten. So. Und da habe ich das Gefühl, da liegt wirklich ein größerer Schatz begraben, der auch so eine ökologische Klasse heben sollte und versuchen sollte einzulösen. Also wenn man auch, was er ja bringt, den Begriff der Abhängigkeit nicht nur negativ, sondern irgendwie positiv besetzt. Ich glaube, das wäre ein großer Gewinn auch für so eine ökologische Sache.
Ja, und ich glaube, dass das überhaupt die Stärke sozusagen auch dieser vielleicht doch wieder jetzt Latour geprägten Klassentheorie sein kann, weil häufig Klassentheorien und kritische Theorien eben tatsächlich genuin auf einem antagonistischen Theoriemodell aufbauen. Das heißt, das sind sozusagen immer, das geht immer um Konflikte, um Krisen, es geht immer um Machtkonstellationen und es geht immer darum, sozusagen sich in auch bis zu revolutionären Situationen durchzusetzen, nicht Hegemonien zu errichten, etc. pp. Mhm. Und das ist häufig, finde ich, auch persönlich einfach viel zu negativ. Im Sinne von, dass das natürlich wenig erklärt, wie man dann zu einer neuen Welt kommt. Und da kann, glaube ich, dieser Affektbegriff einfach relativ viel tun, weil er auch nicht nur erklärt zu sagen, wie die Leute gegeneinander sich ihre Interessen durchsetzen, sondern wie überhaupt erstmal eine bestimmte Faszination oder eine bestimmte Motivation, sich für eine bestimmte Sache einzusetzen, zustande kommen. Nicht? Also, dass man sagt, wir müssen eine Sensibilität für die anderen Lebewesen schaffen. Und wenn wir das schaffen, wenn wir jetzt ein Konzept aufbauen, wenn wir, das ist ja, wäre sozusagen sowieso das, der politische Aspekt von Latour, wenn es uns gelingt, eine ganze Metaphysik oder eine Kosmologie aufzubauen, in der wir nicht uns vorstellen, wir sind hier und die Tiere sind da draußen und die behandeln wir entweder gut oder schlecht, sondern die sind genuin Mitlebende mit uns. Wenn wir das schaffen, so eine Vorstellung zu installieren, dann ergibt sich möglicherweise auch eine ganz andere Form der, ja, eine ganz andere, nicht eine ganz andere Form der Politik. Mhm. Und das sehe ich sozusagen ein bisschen als Besonderheit auch dieses, vielleicht dieses Memorandums. Es ist einerseits natürlich gegen diesen Anthropozentrismus gerichtet, gegen das Produktionsparadigma, aber eben auch gegen diese genuine, diesen genuinen Antagonismus, nicht? Dass man immer irgendwie, muss immer um Kämpfe gehen, es muss um Konflikte gehen und Auseinandersetzungen. Das kann schon sein. Viel wichtiger ist aber, und das betrifft ja die Mobilisierung, erstmal irgendwie eine bestimmte Begeisterung von der Sache zu finden, für die man sich dann einsetzt, nicht? Und das, das ist ja, was aktuell tatsächlich fehlt, nicht? Also, mhm. Es wird dann eben immer die letzte Generation geschimpft. Das kann man jetzt generell kritisieren oder nicht. Aber es zeigt sich, dass sozusagen in der gesamten Umweltbewegung irgendwas fehlt, sich mit großer Begeisterung dafür einzusetzen. Nicht? Also, dass ich sage, wie im Kapitalismus setze ich mich große Begeisterung für die Kapitalakkumulation ein, für die Anhäufung meines privaten Reichtums. Müsste man jetzt eigentlich eine Kosmologie finden, die das schafft, dass man so begeistert ist, sich mit neuen nichtmenschlichen Lebewesen in Verbindung zu setzen, deren Sensibilitäten zu erkunden und daran eine Freude hat, so, die so groß ist wie das für andere das Geld anhäufen ist. Und das steht, glaube ich, so ein bisschen im Hintergrund dieser Affekttheorie, was eben vielen, und vielleicht als Projekt hinter dem gesamten Buch, weil das einfach tatsächlich in der kritischen Theorie häufig eben fehlt, nicht? Wie schaffe ich das eigentlich, dass ich nicht nur eine überzeugendes, sozusagen eine Utopie aufbaue, sondern ein überzeugendes alternatives Sozialmodell oder Gesellschaftsmodell, sondern wie schaffe ich das eigentlich, dass die Leute dann auch das mit großer Begeisterung lesen und verstehen und sich damit identifizieren.
Ja,
also aber das, glaube ich, ist wirklich, das hast du ja angedeutet, das finde ich auch, das ist die Stärke sozusagen, wenn man mit Latour versuchen würde oder aus dieser Art mikrosoziologischen Theorie versuchen würde oder auch von dieser eher ja, Tarte, Deleuze inspirierten Theorie versuchen, eine Klassentheorie aufzubauen, dass das wirklich daran besteht, dass man eben versuchen würde, Faszination und Attraktivität zu kreieren und nicht nur sozusagen Antagonismen und Gegensätzlichkeiten.
Ja, also da bin ich bei dir, aber zurück zur Kritikerrolle. Auch hier denke ich, dass es wieder sehr kurz ist. Also und sehr, also es ist, glaube ich, nichts, also es ist nichts Falsches in diesem Buch, aber die Sachen, die wirklich spannend sind, sind dann zu kurz und zu einfach. Und du würdest jetzt sagen, es fehlt noch Theorie oder es fehlen weitere Schriften dazu. Da würde ich vielleicht mitgehen. Aber auch aus diesem kurzen Band heraus habe ich mir eigentlich doch einfach mehr erwartet. So. Also auch vielleicht eben, weil es der Autor ist, so bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Also wenn Luhmann jetzt ein Buch geschrieben hätte zu Klassentheorie und dann das ganze Systemtheorie vergessen hätte, würden wir auch sagen, was ist daran Luhmann? Und vielleicht wäre mein Fazit, man soll das lesen, man soll sich vielleicht nicht zu viel erwarten und man sollte es vielleicht einfach nur als Stichwortgeber sehen, um dann zu schauen, wie kann man daran weiterdenken? So. Oder?
Prinzipiell ist das, glaube ich, schon so, dass das jetzt nicht sozusagen so kognitiv flasht wie manche Bücher von Latour, wenn du sozusagen jetzt auf diesem historischen Genealogie bestehst. Ich glaube, dass das aber auch abgesehen von der Kuratorenschaft Absicht ist, weil man eben versucht, Massen zu mobilisieren, während es die früheren Schriften bei ihm ergehen, darum geht, neue Konzepte und irgendwie neues Denken und in Gang zu setzen, geht es hier wirklich darum, glaube ich, Anschluss herzustellen bei denjenigen, die das noch nicht kennen. Und insofern das auch in gewisser Weise abzurüsten. Auf eine Innovation würde ich aber doch noch hinweisen, zumindest die Überraschung, die ich beim Lesen, das war auch in dem Postpandemie-Buch schon so, dass er seine Klassentheorie gar nicht so explizit auf Marx und Engels, sondern jetzt auf einmal auf Norbert Elias aufbaut. Also da hat er sozusagen ja immer schon sozusagen in den früheren Werken, auch wenn wir jetzt doch wieder sozusagen historisch argumentieren, an dieser Art von marxistischer Theorie ja große Zweifel geübt. Jetzt sagt man nicht, was uns daran interessiert, ist der Erfolg, der historische Erfolg, wie es ihm gelungen ist, sich durchzusetzen. Aber die überzeugende Klassentheorie finden wir eigentlich bei Norbert Elias. Also das ist sozusagen schon mal überraschend, wie dann sozusagen auf einmal Elias aus der Tasche gezogen wird. Also insofern finde ich schon, im Gegensatz zu dir, würde ich schon darauf bestehen, dass sich auch für diejenigen, die sich sozusagen für Überraschungen interessieren, da immer noch die eine oder andere Sache finden lässt.
Aber das klingt jetzt eher nach einer Empfehlung, Elias zu lesen, anstatt Latour oder das Buch von Latour und Schulz. Oder?
Man kann natürlich sagen, man liest sich jetzt erstmal die Klassentheorie von Elias ein, das ist ja jetzt kein Fehler. Aber zur ökologischen Krise hat er natürlich dann naturgemäß nicht so furchtbar viel zu sagen, weil das ja nicht seine Fragestellung ist. Jetzt geht's ja bei Latour und Schulz explizit um ein Gegenwartsproblem, nicht? Also wie können wir jetzt mit der aktuellen Klimakrise umgehen? Und da schauen wir uns in dem historischen Theoriearsenal um, und Marx und Engels wird sowieso immer für problematisch gehalten. Und bei Norbert Elias finden wir eine Klassentheorie, die eben auch von Anfang an klarstellt, dass es eben nicht nur um die Neuverteilung der Produktionsverhältnisse geht, sondern eben um die Veränderung des Verhaltens, nicht? Geschmacks- und Ekelempfindungen, dass man sozusagen tatsächlich eben auch vor der Ausbeutung der anderen nicht menschlichen Lebewesen eben eine affektive Abscheu gewinnen muss. Das muss sozusagen eingebaut werden, bevor man überhaupt zu einer Veränderung der Gesellschaft kommt. Das wäre sozusagen dann das Klassenempfinden. Und das finde ich schon ganz spannend.
Ja. Aber damit wären wir wieder bei den Affekten. Also ich habe das Gefühl, da landet man doch dann immer wieder. Und das ist, glaube ich, der große Gewinn von dem Buch. Genau, aber ich glaube, also mein Fazit hatte ich eigentlich schon genannt. Was würdest du sagen, soll man es lesen, nicht lesen? Wie liest man es am besten?
Also ich finde, man soll das auf jeden Fall lesen. Ich finde, man sollte auch diese Aufforderung ernst nehmen, dass das ein erster Beginn eines Projektes sein muss, was man unbedingt aufnehmen sollte. Nicht, dass man es wirklich als in einer Art Vorschlag, ersten Schritt versteht und da jetzt nicht sozusagen die Lösung drin sucht. Vor allem diejenigen, die da theoretisch auch dran interessiert sind, da ein neues Theoriearsenal zu entwickeln, können da meines Erachtens schon gut weiterarbeiten. Also ich finde das auf jeden Fall lesenswert und wichtig.
Ja, aber das finde ich schön als erster Startpunkt für so einen Klima-Sozialtheorie-Lesekreis, wäre das auf jeden Fall angemessen, würde ich auch sagen. Und dann, je nachdem, wie es dann weitergeht, ja.
Oder eben als Ausgangsbaustein für diejenigen, die an Theoriearbeit interessiert sind, sich da
weiter. Ja, genau, das meinte ich ja als ersten Schritt. So, ja. Okay. Dann wäre ich, glaube ich, auch mit meinen Kritikpunkten auch schon durch. Ich glaube, wir haben gut diskutiert. Als kleine Sommerempfehlung bleibt es dann auf jeden Fall stehen. Genau, und damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal.
Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Der Streit über neue soziologische Literatur mit Robert Seifert und André Armbruster.